Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Es braucht das ganze Dorf. Ich bin Jörn, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, niedergelassen in eigener Praxis und hier bei mir ist heute...
Hallo, ich bin Olivia, ich bin 18 Jahre alt und Expertin des Alltags und wir reden hier heute über Therapie, also Psychotherapie und vor allem so die ersten Kontakte damit und ja, ich bin hier, weil ich auch Erfahrung mit Therapie gemacht habe.
Schön, genau. Ja, bei mir ist es genauso. Ich werde von beiden Seiten, glaube ich, berichten. Denn Psychotherapeuten brauchen auch manchmal Psychotherapie. Und in der Ausbildung macht man auch Psychotherapie. Man nennt es dann nur Selbsterfahrung. Wann hast du das erste Mal deine Psychotherapie oder sowas Ähnliches gemacht?
Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es war so 10. Klasse, also so 15, 16 Jahre. Genau.
Und das hast du selbst gesucht? Also dieser Suchprozess und so?
Ich glaube, das war so ein Mischding. Meine Eltern haben so das erste Mal mitgekriegt, dass ich Probleme habe. Also so in Richtung Essstörung, Depression und sowas. Mhm. Und dann mit deren Hilfe habe ich das so...
Also ja, du hattest dich schon erst so wie geöffnet ein bisschen zu Hause? Oder es war irgendwie so offensichtlicher, dass es dir nicht gut geht?
Ja, ich würde eher sagen, offensichtlich wurde es dann mit der Zeit.
Du sagst, deine Eltern haben dir geholfen. Haben die einen Termin ausgemacht oder hast du das?
Das waren tatsächlich meine Eltern. Also ja. Ich glaube, ich hatte dann schon noch so diese Hürde, diesen Schritt zu gehen. Und ja, deswegen haben das dann meine Eltern für mich gemacht.
Und bist du das erste Mal alleine hin oder mit deinen Eltern zum Erstgespräch?
Ich glaube, alleine. Mhm. Aber ich bin nicht ganz sicher. Also meine erste Therapieerfahrung war auch nicht so klassisch Therapiesitzen, sondern eher so eine Anlaufstelle, wo man dann so nicht eine komplette Therapie hatte, sondern so einzelne Sitzungen.
Ja, ja.
Deswegen war das vielleicht auch nicht so ganz der klassische Anfang dann.
Und weißt du, wie du da hingegangen bist? Warst du sehr aufgeregt oder also freudig? Wie ging es dir so? Also ich kann mich noch gut an meine erste Stunde erinnern. Ich weiß das noch.
Ja, warst du sehr aufgeregt?
Ja, total. Also bei mir war das quasi die erste Selbsterfahrungsstunde während der Therapieausbildung und ich musste von Frankfurt nach Wiesbaden fahren und ich weiß noch, wie ich in der S-Bahn sitze und richtig Angst habe, Schweineangst.
Ja, vor was genau?
Ja, dass also die Person irgendwas entdeckt und ich muss dann was verändern, was ich nicht verändern will und also quasi wie so mystisch was in mir gesehen, er sieht was, sagt mir was und ich muss es tun, damit ich dann ein glückliches Leben habe.
Okay.
Und diese Sache, das hat mir unheimlich Angst gemacht.
Ja, ja. Nee, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei mir war vor allem diese Angst, dass mir irgendwie meine Probleme abgesprochen werden. Also es ist irgendwie dieses Ding, dir geht es nicht schlecht genug, um hier zu sein.
Ja.
Irgendwie.
Okay, also du bist nicht so hier passend, da gibt es echt andere, du nimmst denen was weg und so.
Ja, genau. Mhm. Also wobei, also jetzt weiß ich auch, dass man halt einfach Probleme wirklich nicht miteinander aufwiegen kann. Es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht.
Ja, und aber das berichten viele. Also, also ich kenne viele junge Menschen, die so, also selbst wenn sie quasi schwer suizidal sind oder depressiv, sie immer noch sagen, ich weiß nicht, ob ich das Anrecht habe, hier zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und also du bist dann hingegangen und so ein bisschen mit dieser Idee, darf ich überhaupt hier hin? Mhm. Bin ich irgendwie krank genug oder
also,
so?
Das war auf jeden Fall eine der Ängste. Und halt auch einfach, also es ist ja schwierig, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Also man hat dann schon so zwischendurch fragt sich, ob es nicht doch einfacher wäre, es einfach so zu belassen.
Ja.
So. Also es ist ja auch empirisch bewiesen, dass es einem erstmal halt schlechter geht, wenn man in Therapie ist. Aber das halt dann eben so on the long run halt eben Besseres.
Ja, okay. Und das hast du sowieso gespürt. Also du gehst dahin, setzt dich mit was auseinander und erstmal ist es nur mühsam und
ja, schon. Also weil es auch einfach halt die ersten Male ist, es so auszusprechen. Mhm. Also es waren einfach so ganz viele Sachen, die ich noch nie irgendwie in Worte gefasst habe oder einen Namen gegeben habe.
Mhm. Warst du bei verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten?
Ja, also auf jeden Fall. Ich war, glaube ich, insgesamt hatte ich 5 Erstgespräche in meinem Leben. Mhm. Also das eine war eben diese Anlaufstelle. Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Dann war ich bei irgend so einer Vermittlungsstelle, die erstmal so sagt, brauche ich überhaupt Therapie und wo soll ich hin, mäßig. Mhm. Dann war ich relativ lange bei einer Therapeutin, mit der ich dann aber super unzufrieden war, weil sie einfach irgendwie teilweise komische Kommentare gemacht hat und so. Mhm. Und dann wollte ich eben wechseln. Das ist übrigens auch super, super wichtig. Also wenn man sich nicht wohlfühlt, dann sollte man auf jeden Fall wechseln. Weil, also es macht ja auch Sinn, dass man sich nicht mit allen versteht. Mhm. Und dann hatte ich 2 Erstgespräche und dann sollte ich mich zwischen denen entscheiden. Und jetzt habe ich mich für eine entschieden und bei der bin ich jetzt auch seit 2 Jahren, glaube ich. Okay. Oder einem Jahr. Mhm. Ich weiß.
Es gibt ja verschiedene Therapieschulen in Deutschland, die also tiefenpsychologisch orientierte Verhaltenstherapie, die analytische und jetzt auch die systemische. Und hast du danach irgendwie geschaut? Also hast du irgendwie geguckt oder überlegt, ich will jetzt zu einer Therapeutin, die eine gewisse Therapieschule hat? Oder war das eigentlich völlig egal?
Ich habe mich damit wirklich gar nicht auseinandergesetzt. Okay. Ich hatte heute Therapie und ich habe meine Therapeutin gefragt, was wir hier gerade für eine Therapie machen, weil ich keine Ahnung hatte. Und es war tiefenpsychologische Therapie.
Mhm. Okay, spannend.
Aber ja, also ich kann nicht wirklich.
Vorher sagen, war das kein Thema so für dich irgendwie so.
Nicht wirklich.
Ja.
Also würde vielleicht, also ich weiß nicht, ob du das empfehlen würdest, sich davor mit auseinanderzusetzen, was man so sucht oder.
Ich glaube, wenn es einem schlecht geht, in dem Sinne kann man das, glaube ich, gar nicht gut machen. Wenn man jetzt so die Auswahl hätte und man kann so einigermaßen, man dürfte wählen, also was man ja, man darf ja wählen, aber oft hat man ja gar keine Wahl, weil kein Platz frei ist, dann könnte man schon schauen. Aber ich glaube, die absolute Quintessenz, wie du auch gerade gesagt hast, ist, ich muss mit der Therapeutin, dem Therapeut klarkommen.
Ja.
Und dann ist die echt nachfolgend erst die Therapierichtung wichtig. Vielleicht, da können wir später nochmal drüber reden, wo vielleicht auch Unterschiede liegen, wie die einzelnen Therapieschulen vielleicht unterschiedlich quasi mit Patientinnen umgehen, so, wenn man das so sagen kann. Aber es gibt Studien, die auch zeigen, dass man eigentlich innerhalb weniger Sekunden schon von Anfang an so ein Gespür hat, ob ich mit der Person kann oder nicht. Und das ist eigentlich sehr ratsam, dass man auch darauf hört.
Ja, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du es immer nicht wusstest?
Ja, okay. Ja, in meinen Therapien, wenn ich irgendwo hingekommen bin, konnte ich auch eigentlich relativ schnell sagen, fühle ich mich wohl oder nicht. Mhm. Und ich finde, bei mir kommt, also ich habe so für mich gemerkt, für mich ist noch entscheidend, wie ist eigentlich der Raum eingerichtet? Wie sitze ich? Was ist das für ein Sessel? Was ist eigentlich für ein Duft hier im Raum?
Ich war mal bei einer Therapeutin.
Ganz viele Sachen so.
Die hatte einen Hund und der Raum war super klein und es hat so extrem nach Hund gerochen. Das war wirklich ganz schrecklich.
Also, nasser Hund.
Ja, wirklich.
Okay, ja, verstehe ich. Also diese ganzen Sachen, aber also ich finde auch das wichtig, dass man da darf man auch drauf achten.
Mhm.
Ich glaube, es gibt durchaus auch Überraschungen nach vielleicht ein paar Stunden, wenn man vorher skeptisch war, dass man dann irgendwie so merkt, oh, ich kann doch mit der Person.
Mhm.
Aber im Grunde genommen kann man, wenn man von Anfang an wirklich sehr stark merkt, nee, das, ich glaube, das hat keinen Sinn.
Ja.
Ich fühle mich auch nicht wohl so, ja, kann man sagen, dann besser weitersuchen.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du dich an Fragen erinnern, die dir gestellt wurden so am Anfang?
Ich glaube, dass es schon immer relativ harmlos so mäßig angefangen hat. Also erstmal so, keine Ahnung, Hobbys oder willst du Wasser? Ich weiß nicht. Aber dass es dann schon darum ging, halt, warum bist du hier? Warum denkst du, dass du Therapie brauchst? Was erhoffst du dir?
Und hast du dich da überfordert gefühlt? Also gab es da so Momente, wo du heute noch weißt, hast du so gefühlt, das ist irgendwie zu schnell, so eine Frage, irgendwie braucht es erst was anderes für dich oder so, oder?
Ich glaube, für mich war es okay, weil ich mich auch vorher auf jeden Fall darauf eingestellt habe, dass ich das alles erzählen werde. Ich weiß auch nicht, ob ich das von mir aus so gemacht habe oder ob das immer so ist, aber ich habe dann wirklich einfach so einen Schnelldurchlauf durch alle meine Probleme, mein ganzes Leben gegeben. Also ich habe auch, also wie gesagt, heute mit meiner Therapeutin so ein bisschen drüber geredet und sie meinte auch, dass am Anfang super überfordernd für sie war.
Weil du so viel so erzählt hast, so ein Kübel ausgeschüttet. Ja,
also keine Ahnung, ob das normal ist bei Erstgesprächen, aber...
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe Menschen, die zu mir kommen, wo ich so das Gefühl habe, durch die Aufregung erzählen sie ganz viel und ich kann sie kaum stoppen. Und es kommen Menschen, die sind ganz schüchtern und haben ganz eine riesige Angst und ich muss ganz viel fragen und sie antworten nur ganz langsam. Und andere, die, wo ich so das Gefühl habe, die haben sich sehr vorbereitet und da wird jetzt so ein Programm abgespult, aber das hat denen vielleicht halt Sicherheit gegeben oder so. Ja.
Aber kam es auch in Erstgesprächen vor, dass dann irgendwie noch gar nicht über so die Probleme geredet wurde, sondern eher halt so Belangloses? Oder schaust du dann schon, dass es halt ein bisschen mehr wird?
Also ich versuche, dass die Patientinnen oder Patienten quasi das selbst bestimmen können. Und also oft fällt mir im Nachhinein auf, dass sie vielleicht erstmal nur ein kleines Problem gebracht haben und vielleicht geschaut haben, wie ich damit umgehe. Und wenn dann größeres Vertrauen da ist nach ein paar Stunden, dann kommen manchmal so tiefere Themen, rücken dann so nach. Also so, dass das so schon auch bewusst so war. Also erstmal mit dem Kleinen vielleicht rauszurücken. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich da so bohre oder irgendwie so Druck mache oder so. Also für mich ist das wirklich das Wichtigste, zu schauen, kann ich irgendwie so eine Atmosphäre schaffen, dass das Gegenüber sich irgendwie wohlfühlt. Oder also wir nennen das so ein bisschen, dass eine Beziehung sich irgendwie gestalten kann.
Ja, nee, das finde ich auf jeden Fall auch wichtig.
Und aus dieser Grundlage der Beziehung kann dann irgendwie mehr irgendwie da so heraus erwachsen irgendwie.
Und kann man sich eigentlich irgendwie vorbereiten aufs Erstgespräch?
Ich glaube, das ist so typabhängig. Also wenn es jemandem hilft, sich zu strukturieren und dann glaube ich, kann man das auf jeden Fall machen. Oder wenn man so das Gefühl hat, ich bin so jemand, der so weit abschweift. Aber wenn ich jetzt eher so weiß nicht, also wie ich das vorhin erzählt habe, ich hatte irgendwie unheimlich Angst vor der Sitzung. Da konnte ich mich jetzt nicht groß vorbereiten. Ich musste eher so überlegen, erzähle ich dem, dass ich gerade so Angst habe oder nicht? Ja. Und da war ich ganz viel am Überlegen.
Ja.
Aber wenn ich ansonsten zum Beispiel jetzt zu meiner Therapiesitzung gefahren bin, also jetzt auch die letzten Jahre, wenn ich Therapie gemacht habe, dann habe ich schon immer so, wenn ich da hingeradelt bin, halt überlegt, so also entweder hatte ich was mich sehr beschäftigt und wenn nicht so, dann habe ich schon überlegt, was waren denn die letzten Tage und Stunden, was hat dich so beschäftigt und so, dann kann man das, finde ich, schon machen.
Ja, ich glaube, ich würde auch als Vorbereitung wirklich nur sagen, dass man halt sich ein bisschen psychisch darauf vorbereitet, über die Sachen eben halt auch zu reden, dass es dann nicht einen komplett überfordert, dass man den Sachen jetzt so einen Namen geben muss und so. Ja,
wobei es auch, finde ich, wichtig ist, dass es okay ist. Also ich kann auch in Therapie gehen, wenn das alles auch irgendwie namenlos ist.
Ja,
ne? Oder
ja,
wenn ich so
Fall.
Einfach ein Gefühl habe, von mir geht's schlecht, aber ich kann es nicht benennen und ich habe auch keine Idee, warum es da ist und so. Genau.
Ja.
Und auch, aber dann hat auch das einen Raum irgendwie.
Ja, und wie kommst du dann in deinen Sitzungen auf die Themen, also worum es dann konkret in der Stunde geht?
Genau, also da gibt es, glaube ich, je nach Therapieschule auch Unterschiede. Also die Verhaltenstherapie, die ja manchmal auch so ein bisschen mit so einem Art Manual arbeitet, die gibt dann schon manchmal, glaube ich, auch die Themen ein bisschen vor. Also je nachdem, woran sie gerade oder wo sie gerade stehen in der Therapie, dass vielleicht bestimmte Sachen abgearbeitet werden. In meiner Therapieform der tiefenpsychologischen habe ich eigentlich so ein bisschen die Haltung, die Patientin, der Patient bringt das Thema mit.
So habe ich das auch auf jeden Fall erlebt.
Genau. Ja. Und trotzdem ist es so, dass ich halt quasi auch meinen Gedanken dann mal folge. Also mir fällt dann was ein von einer der letzten Stunden und dann spreche ich das nochmal an. Oder wenn die Beziehung wirklich gut ist und ich habe jetzt aber das Gefühl, dass die Jugendliche vor mir Angst hat, jetzt was zu benennen, dann hüpfe ich vielleicht schon drauf vorsichtig und sage, ich habe jetzt das Gefühl, dass du gerade, oder ich sehe da einen Zusammenhang irgendwie zwischen dem, was du früher erlebt hast wohl und warum du jetzt gerade einen Stress hast mit einer Freundin oder so, könnte da was dran sein. Also, aber ich würde das Gespräch nicht in der Richtung lenken unbedingt.
Okay.
Es sei denn jetzt, ich habe das Gefühl, dass jemand
seit Wochen um ein Thema kreist und das einfach nicht benennen will oder gerade auch vielleicht aus Angst. Wenn ich da jetzt das lange so wahrnehme, dann würde ich es machen. Aber es gibt sicher auch andere Therapeutinnen und Therapeuten, die würden sehr schnell konfrontieren. Mhm. Also mir wird manchmal vorgeworfen von Jugendlichen so, Jörn, du kannst ruhig mal ein bisschen mehr mich fordern oder so.
Boah, also genau das so, denke ich über meine Therapeutin auch immer. Also ich habe auch, bevor ich Therapie gemacht habe, immer gedacht, dass es mehr Fragen an mich gibt, dass es mehr halt eben dieses Fordernde ist, auch irgendwie, dass es, keine Ahnung, Hausaufgaben gibt oder irgendwelche Übungen oder sowas. Mhm. Aber bei mir ist halt auch so, dass manchmal sogar am Anfang gar nicht irgendwie gefragt wird, wie geht's dir oder so, dass wir da wirklich einfach nur sitzen und dann soll ich anfangen zu reden. Also das finde ich irgendwie auch richtig schrecklich, diese Stille am Anfang.
Ja,
ja, aber ich habe sie dann auch irgendwann mal gebeten, dass sie mich einfach irgendwie fragt, wie geht's dir, wie ist die Woche oder so.
Mhm.
Und dann entweder es geht um irgendwelche belanglosen Sachen und dann finden wir da auch meistens ein Thema drin, das wir dann vertiefen. Oder ich habe halt wirklich akut irgendwas, worüber ich unbedingt reden will. Mhm. So. Mhm. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass es super, super oft um Träume geht. Also ich träume sehr viel und das ist auch immer dann eigentlich ein super Aufhänger, einfach so von den Träumen zu erzählen. Und also es ist ja so, dass da super viel unterbewusst verarbeitet wird und da finden wir dann richtig, richtig oft halt so viele Themen drin.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich meine, es wird bestimmt Therapeutinnen und Therapeuten geben, die von ihrer Persönlichkeit her so sind, dass sie sehr forsch sind und so immer so nach vorne gehen und vielleicht viel konfrontieren. Und es wird halt andere geben, die vielleicht also von ihrer Persönlichkeit her sehr vorsichtig sind. Mhm. Und also das Interessante finde ich in der Therapie ist, sind wir jetzt in so einer, haben wir so eine Beziehung, dass wir eigentlich auch darüber reden können, was du dir wünschst von mir.
Mhm.
Ich glaube, da hat man vielleicht erstmal dann auch Angst. Also kann ich jetzt die Person eigentlich ansprechen und sagen, das ist mir gerade alles so luschig oder irgendwie habe ich das Gefühl, es geht gar nicht voran. Ist das dann eine Kritik? Wie nimmt die das dann auf? Mhm. Aber genau in diesen ganzen Momenten passiert eigentlich Therapie.
Ja, ja.
Also weil wenn wir uns überlegen, was wofür ist Therapie da, dann könnte man ja sagen, okay, du hattest ein Problem mit dem Essen oder ein bisschen mit Depressionen, dann könnte man ja sagen, okay, Symptomlinderung, hat kein Problem mehr mit dem Essen und ist fröhlich. Und vielleicht geht es ganz flott und alles ist toll. Oder man überlegt, okay, also wie geht's denn noch weiter? Also wie kommt sie mit inneren Konflikten klar? Wie geht es in Beziehungen? Wie geht sie mit sich selbst um? Wie reflektiert ist sie? Und das sind alles eigentlich immer so, finde ich, so kleine Therapieziele, die quasi in diesem ganzen Großen mit drin sind. Also dass man quasi nicht sagt, es geht nur darum, dass das Symptom weg ist.
Mhm. Ja, nee, finde ich auf jeden Fall. Also jetzt auch nochmal zu diesem auch Feedback oder Kritik, ich weiß nicht genau, wie wir uns entgeben, habe ich auch erlebt, dass es super wichtig ist, auch einfach um, weil manchmal gibt es ja auch gute Gründe, dass die Therapeutin oder der Therapeut das so macht oder so handelt oder es gibt es halt nicht und dann kann man das halt verändern und dann fühlt man sich wohler.
Ja,
das ist auf jeden Fall super, ein super wichtiger Teil der Therapie.
Ja, und das ist auch, also für mich ist oft auch das Problem, warum ist das Symptom überhaupt gekommen? Also geht es jetzt nur darum, dass irgendwie der Jugendliche irgendwie dieses Problem nicht mehr hat oder geht es nicht auch darum, dass man irgendwie Sachen dann quasi verändern muss? Vielleicht jetzt nicht der Therapeut, aber dass man quasi den Mensch befähigt, sich ein Umfeld zu bauen, was ihm entsprechend ist oder ihr entsprechend. Also weil es ist doch vielleicht gesund, wenn ich in einem Haushalt aufwachse, der nur streitet, also wo nur die Eltern Zoff machen, dass ich quasi krank werde. Ja? Mhm. Sonst wäre ich ja fast schon also komisch unterwegs, ne, wenn ich das alles aushalten könnte. Und von daher ist auch, also das geht dann fast in so einen politischen Bereich, ja, so wie viele Kinder leiden unter Schule. Also machen wir Kinder nur fit, dass sie dann in der Schule funktionieren? Oder müssten wir auch Schule verändern, damit Kinder gar nicht irgendwie leiden? Ja? Mhm. Und also das ist schon dann sehr kompliziert, finde ich.
Ja.
Und im Großen und Ganzen, was ich sagen wollte, gehört es eben mit dazu. Also ist eine Beziehung so gut, dass auch Patientinnen sich trauen, was zu äußern, was sie wollen irgendwie.
Mhm. Aber würdest du dann sagen, so dieses konkrete Ziel der Therapie ist es, halt mit den Sachen umzugehen oder irgendwie die Ursache zu finden oder alles?
Da kommen wir dann wieder zu den Therapieschulen. Oder wir müssten auch ein bisschen fragen, was willst du eigentlich? Also wenn es mir schlecht ging, dann war eigentlich mein Ding erstmal so, ich gehe wohin und sage, ich will, dass es so ist, wie es früher war.
Mhm.
Ich will, dass es so ist, wie es vorher war.
Ja,
und eigentlich ist dann immer die Antwort, das geht nicht. so wie es mal war, wird es nie mehr werden. Aber es kann auch anders gut werden. Mhm. Und dann war ich immer erstmal ärgerlich und habe gesagt, ich will, dass es so ist, wie es vorher war. Und ja, nee, also einmal dieses, ich möchte nicht mehr leiden. Und dann, glaube ich, geht es darum, wie sind wir gestrickt? Also haben wir Interesse dran, auch zu verstehen, warum es uns so geht, wie es uns geht? Oder wollen wir nur das Symptom weghaben?
Aber da sagen ja auch viele, dass es nicht geht, ohne zu verstehen, woher es kommt, oder?
Ja, ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn du eine Aufzugphobie hast oder eine Höhenphobie, da kannst du, glaube ich, ziemlich locker mit einer Verhaltenstherapie dran arbeiten und es spielt überhaupt keine Rolle, wo das herkommt. Mhm. Ich glaube, es ist auch wirklich egal, wo es herkommt. Vielleicht kommt es aus unserer irgendwie Urgeschichte oder so, dass wir dann als NeandertalerInnen irgendwie, es war halt blöd, wenn man sehr hoch stand oder so, keine Ahnung. Aber also da ist es, glaube ich, egal. Es gibt, glaube ich, tatsächlich Fälle, da ist es egal. Und ich glaube, in anderen Fällen macht es tatsächlich Sinn, das zu verstehen, um vielleicht dann auch andere Wege gehen zu können. Aber so finde ich, ich glaube, Menschen, die unheimlich gerne ganz viel reflektieren und vielleicht auch schwingungsfähig sind, gerne sich mit sich auseinandersetzen, die sind, glaube ich, jetzt in der tiefenpsychologisch orientierten Therapie oder auch in einer psychoanalytischen ganz gut aufgehoben. Ja. Und eine Person, die vielleicht, wie du jetzt sagtest, so gerne Hausaufgaben hätte, gerne ganz strukturiert ist, gerne Pläne und Vorgaben hat, das und das musst du machen, dann und dann. Diese Person ist vielleicht besser aufgehoben in einer Verhaltenstherapie. Das ist, das glaube ich, für die Kolleginnen und Kollegen der Verhaltenstherapie auch, die würden dann sagen, das stimmt so nicht, Jörn. Aber ich würde jetzt mal sagen, die gucken, glaube ich, schon ein bisschen weniger auf die, wo kommt's her. Okay. Sondern da geht es ein bisschen mehr drum, wie kann ich dich befähigen, dass es weggeht. Und die tiefenpsychologische Therapie sagt, die Wurzeln, warum es dir so geht, wie es dir geht, die liegen in der Vergangenheit. Aber da müssen wir auch nicht unbedingt so viel hingucken, sondern hey, wir gucken mal die Beziehungen an, die heute sind und wie du damit ein Problem hast. Und ich versuche dir auch durch unsere Beziehungen, die wir haben, dass wir Wege finden, wie du da rauskommst. Okay. Und die Psychoanalyse würde sagen, komm, lass uns mal richtig in die Ursuppe gehen.
Okay.
Und da die Gründe finden und so. Und da gibt es, glaube ich, dann eben auch ohne, glaube ich, die Unterschiede, dass eine tiefenpsychologisch orientierte Therapie oder auch eine humanistisch orientierte, die arbeitet mehr mit der Beziehung. Also da ist die Therapeutin, der Therapeut mehr so ein Instrument. Also kannst du wirklich spüren, dass die es gut mit dir meint, dass sie empathisch ist, mitfühlend, sich einsetzt für dich. Da sagen wir dann, oh, da entsteht vielleicht so eine neue Beziehungserfahrung, eine korrigierende Beziehungserfahrung, die einem dann sich so niederschlägt in einem und einem gut tut. Die Verhaltenstherapie würde sagen, das ist nicht so wichtig uns. So, ja. Mhm. Also, woran leidest du? Hast du eine Idee? Also, wie stört dich das? Und komm, wir gucken, wie kommst du da raus? Mhm. Was brauchst du dafür? Ich unterstütze dich da mal. Also, ich hatte in der Verhaltenstherapie mal erlebt, dann, ich bin hingekommen, die fragte, und haben Sie, was ist Ihr Thema heute? Ich habe gesagt, oh, mir geht's gut. Und dann hat sie gesagt, ach, schön, dann bis zum nächsten Mal. Und dann bin ich wieder gegangen, genau. Und da habe ich gesagt, oh, das ist sehr interessant.
Okay.
Ich glaube, das war auch nicht so ganz konform und okay, aber so hat sie es gemacht. Du hast gesagt, du machst 2 Jahre Therapie. Hast du Fortschritte irgendwie gemerkt?
Ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall besser kennengelernt. Also irgendwie mehr, also ich verstehe jetzt besser, warum ich auf Sachen reagiere und warum ich mich so und so fühle und warum das meine Gedanken sind. Also das hat sich auf jeden Fall auch positiv verändert. Mhm. Ja, und auch schon so ein bisschen, wie ich mit den Sachen umgehe, was ich in einer konkreten Situation dann tun kann.
Also wie so ein bisschen so Handwerkszeug, meinst du?
Ja.
Für konkrete Situationen.
Ja, doch schon.
Ah, okay. Also das ist zum Beispiel was auch mehr die Verhaltenstherapie sogar auszeichnet. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, in der Wirklichkeit arbeiten PsychotherapeutInnen nicht mehr so krass immer nach der Schule, sondern
ich glaube auch,
dass
sich das sehr vermischt jetzt.
Genau, gibt schon Vermischungen, ja. Du hattest vorhin mal die Frage gestellt, ob ich denke, dass Symptome, also oder was so ein Ziel ist von der Therapie, ob also dann Symptome ganz weg sind und wie das so ist. Wie hast du das bei dir erlebt? Hast du da eine Antwort drauf? Möchtest du, dass das ganz weg ist oder ist es ganz weg? Oder hast du so das für dich bisher so beschlossen, so wie es gerade ist, ist eigentlich okay, damit kann ich gut leben oder wie ist das so?
Ich muss sagen, dass es mir auf jeden Fall geholfen hat, Verständnis dafür zu kriegen, warum das so ist. Also das hat die Symptome auf jeden Fall.
Also, dass die irgendwie einen Sinn haben für dich.
Ja.
Also die sind nicht einfach nur so irgendwie vom Himmel gefallen, sondern die haben eine Bedeutung gehabt, einen Sinn.
Genau.
Es ist nicht einfach nur so passiert und es soll wieder weg.
Genau, dass es halt einfach einen Grund hat, dass sie irgendwie da sind. Mhm. Und dass ich halt schon dann auch, hey, ich finde die Frage sehr schwierig, ich weiß gar nicht.
Ja, die ist total, also ja. Ich finde die auch schwierig, also ohne jetzt riesig auszuholen, aber ich glaube, also das irgendwie, wenn alles gut läuft, sind wir als Kinder irgendwie so ein bisschen leidfreier und wenn man dann jugendlich wird, dann entsteht ja schon irgendwie Leid und Kummer und vielleicht können wir damit auch gut leben und wenn dann aber so eine Krise kommt mit einer seelischen Erkrankung und wir hängen wirklich so richtig drin, dann ist das ja ein sehr, sehr schlimmes Gefühl und dann haben wir oft halt eben die Hoffnung, das soll durch eine Therapie so ganz weggehen.
Ja.
Und da ist tatsächlich meine Erfahrung auch eher so, nee, also so ganz weggehen eher weniger, ne?
Ja.
Aber trotzdem, also irgendwie wird es so vielleicht integriert ins Leben, dass man aber natürlich trotzdem ein super lebenswertes Leben führen kann.
Ja, dass man einfach irgendwie auch lernt, damit umzugehen auf eine gewisse Weise.
Was mir auch oft in Therapie hilft oder auch, wenn ich quasi arbeite als Therapeut, überhaupt darüber nachzudenken, wie leidfrei ist denn mein Leben oder soll es denn sein oder muss es denn sein? Und auch irgendwie so eine Haltung zu entwickeln, dass natürlich auch eine gewisse Art von Leid eben irgendwie zum Leben scheinbar dazugehört.
Ja.
Und das anzunehmen auch. Was aber trotzdem, glaube ich, auch dann vielleicht gerade im Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter vielleicht auch schwierig ist manchmal, weil zumindest es sehr so suggeriert wird, als ist es die Lebensphase überhaupt per se, wo ich kann alles und ich will alles und ich alle Türen stehen offen und ich habe nur Spaß. So.
Ja. Ja, nee, ich denke auf jeden Fall auch, dass Leid ein Teil vom Leben ist, aber halt nur zu einem gewissen Grad, wo man halt weiß, wie man damit umgehen kann und nicht sich davon total überrumpelt fühlt.
Habt ihr in deiner Therapie am Anfang eigentlich Therapieziel formuliert?
Das war eigentlich gar nicht Thema, muss ich sagen. Also darüber haben wir gar nicht geredet.
Und also du bist hin und du sagst, dir geht's nicht gut und dann hast du die Fantasie, du möchtest, dass das einfach wieder weggeht.
Ja, also am Anfang auf jeden Fall schon. Wir hatten ja auch schon vorhin darüber geredet, dass es halt nicht so wirklich möglich ist. Also dass es eigentlich eher dieses, es ist anzunehmen und den Umgang damit zu lernen. Und dass das eigentlich so zum Ziel geworden ist.
Ja.
Und für mich persönlich wird es halt möglich, wenn man eben die Ursache sieht, also den Grund dafür kennenlernt. Ja, und es halt einfach versteht. Ja.
Und das war für dich auch immer so klar, also du hattest gar nicht gehofft, es wird so wie früher, sondern so irgendwie hattest du schon so gemerkt, dass, also vermutlich ist, geht da nicht irgendwas ganz weg oder so.
Ja, also ich glaube eigentlich hofft man das immer, also
ich glaube auch
die ganze Zeit, aber ich habe dann schon mit der Zeit verstanden, dass es an sich nicht möglich ist. Wie hast du das so erlebt?
Also ich würde auch wieder gucken, was die Patientin, der Patient so braucht. Also wenn ich da aufmerksam wäre und ich das gut einschätzen kann, dann würde ich, glaube ich, schauen, ist die Person so, dass sie das braucht? Und dann würde ich Ziele formulieren. Oft merke ich auch, dass gerade Jugendliche gerne zum Beispiel eine Diagnose haben. Also sie wollen wissen, was ist denn das, was ich habe? Wie nennt man das? Und ich merke oft, so, ich finde es persönlich gar nicht wichtig. So als Jörn, als Therapeut, weil Diagnosen sind ja oft nur einfach erstmal Beschreibungen von Symptomen, also eine Zusammensetzung von verschiedenen Symptomen, aber die ja nichts aussagen, also wo was herkommt und so weiter. Und ich merke aber oft bei Jugendlichen, dass es für sie unheimlich wichtig ist zu wissen, wie nennt man das, was ich habe. Und das kommt dann auch so in diesem Thema Therapieziele zum Beispiel und so.
Ja, also das heißt, es ist gar nichts, ich habe das auch erlebt, dass, also von anderen, die mir erzählt haben, dass bei ihnen nach ein paar Stunden eben die Diagnosen herausgehauen wurden.
Ja.
So, und das, und dann halt, als ich gesagt habe, dass es bei mir überhaupt nicht so war, dass ich bis zum heutigen Tag eigentlich, also wir haben drüber geredet, sowas an sich sein könnte, als ich diesen Wunsch auch ausgesprochen habe. Mhm. Aber dass es eigentlich nie Thema war und dann waren alle immer super verwirrt.
Ja, ja.
Aber das ist nicht zwingend Teil der Therapie dann, oder?
Nee, das ist wieder, also glaube ich, je nach Therapeutin, Therapeut. Also wir müssen, um eine Psychotherapie über die Krankenkasse abzurechnen, eine Diagnose vergeben. Also jeder, der eine Therapie macht, die abgerechnet wird, hat eine Diagnose. Aber ob man das jetzt bespricht, das ist wieder sehr individuell. Also ich glaube, es gibt jetzt viele Therapeutinnen und Therapeuten, die würden sagen, natürlich. Also gerade zu Beginn eben, wir haben ja auch jetzt über diese ersten Stunden gesprochen. Also da versucht man, die Patientin kennenzulernen. Wir nennen das auch, also man macht eine Anamnese, so eine Biografie erhebt man. Und da gibt es Menschen, die machen das mit einem Fragebogen und fragen sehr Frage für Frage, weißt du, wie deine Geburt war? Kamst du zu früh, zu spät? Wie war, wann hast du nicht mehr in die Windel gemacht? Wann bist du in die Kita?
Ich finde es so absurd, dass das irgendwas mit irgendwas zu tun haben kann.
Ja, das mag stimmen. Ja. Aber bis hin, wie sind heute deine Beziehungen oder auch eine sexuelle Anamnese bei Jugendlichen auch? Da gibt es welche, die trauen sich das zu fragen. Andere Therapeutinnen haben da vielleicht sehr nehmen Abstand davon, weil sie auch Angst haben, das ist vielleicht irgendwie schambesetzt. Und da macht man dann 3, 4, 5 Stunden und dann, wenn es gut läuft, hat die Therapeutin und Therapeut ein Bild. Also warum ist der Mensch so zu dem geworden, was er heute ist und hat das Problem? Und das formuliert man dann eigentlich, seine Hypothese formuliert man dann zurück und sagt, das und das sehe ich, das verstehe ich, das wäre meine Idee, wie es vielleicht besser werden kann und das wäre die Diagnose. Und so macht man das oder auch eben anders, ja, weil man vielleicht mitten im Fluss ist und man redet dann gar nicht mehr über Diagnosen und Ziele, sondern es passiert einfach irgendwie und es treibt einen gemeinsam irgendwo in irgendeine Richtung. 2 Fragen in einer. Mich würde interessieren, magst du eigentlich deine Therapeutin? Und findest du eigentlich, dass es wichtig ist, dass du sie magst oder nicht magst? Also glaubst du, du könntest von ihr profitieren, auch wenn du sie nicht sympathisch findest? Und gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Gespräch bei ihr und zwischen Gesprächen mit Freundinnen oder deinen Eltern oder so?
Also erstmal zur zweiten Frage. Für mich ist es vor allem dieses, dass man sich nicht zurückhalten muss in dem, was man sagt. Also dass man nicht irgendwie Angst haben muss, dass man die Person gegenüber belastet oder irgendwie triggert oder so.
Oh, ja.
Und das war auf jeden Fall erleichternd. Und zum Ersten, also mir wurde tatsächlich früher immer gesagt, dass es schädlich für die Therapie ist, wenn man da irgendwie eine Bindung aufbaut und halt irgendwie auf eine persönliche Ebene geht. Aber es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil man redet ja über super persönliche Sachen und ich finde es wirklich wichtig, dass man sich schon mag. Also weil sonst fühlt man sich, kann man sich ja eigentlich auch gar nicht 100% wohlfühlen und kann die ganzen Sachen eigentlich gar nicht aussprechen, wenn man das Gegenüber nicht irgendwie.
Ich finde es auch ganz schwer. Ich glaube, also ich würde fast sagen, vielleicht gibt es da nicht richtig und falsch, sondern auch wieder, also wie ist man von der Persönlichkeit her? Also ich habe auch junge Menschen erlebt, die irgendwann mal gesagt haben, weil ich dich nicht kenne und also jetzt auch noch keine engere Bindung an dich habe, fällt es mir gerade leicht, dir auch schamhafte Sachen zu erzählen.
Okay, das verstehe ich auch.
Und ich hatte mal eine Patientin, die sogar jetzt gesagt hat, ich möchte jetzt aufhören mit der Therapie, überlege auch woanders weiterzumachen. Also ich glaube, sie hatte sich jetzt irgendwie mehr geschämt, wieder nochmal Themen zu sagen, weil sie so die Idee hatte, wir kennen uns jetzt zu gut. Ich will es wieder Fremden sagen können, da kann ich es leichter. Und das fand ich auch unheimlich interessant. Ja,
auf jeden Fall. Das beantwortet auch so ein bisschen die Frage, die ich noch an dich hatte, mit dem Duzen und Siezen, wie du das hältst. Aber es ist dann wahrscheinlich auch super individuell, wie halt die Leute vor dir das wollen.
Ja, also ich glaube, es ganz viele TherapeutInnen wollen gesiezt werden.
Ja, bei mir war es auch immer so.
Und aber meine Idee oder meine Fantasie ist, dass sie darüber Nähe und Distanz regulieren. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich reguliere darüber nicht Nähe und Distanz. Also in einer anderen Sprache wäre das überhaupt keine Frage halt, nur in der deutschen. Ich biete das denen an, das Du. Und jeder kann es machen, wie er möchte. Also es gibt... Ich hatte tatsächlich auch schon mal 2 Jugendliche, die haben gesagt, ich möchte nicht dich, sie duzen. Also das gibt's ja auch, weil sie, vielleicht haben die dann das als zu eng empfunden, zu nah und sie wollten eine Distanz. Und ich frage immer, wie sie es auch wollen. Also es gab auch welche, die wollten auch, dass ich sie sieze, auch so ab 16 schon. Also für mich ist es ein Aushandlungsprozess. Also oder nicht aushandeln, sondern sie sollen es machen, wie sie es wollen. So ist mir es wichtig. Man kann sich den Kopf zerknoten darüber, zerdenken, was ist eine Therapie? Weil ich glaube schon, dass manchmal das so ein Gefühl ist von Freundschaft und von Bindung und von, da ist mir jemand eng. Und trotzdem ist es eine ganz künstliche Situation, weil ich kann die Person nicht jederzeit anrufen, ich kann nicht vorbeigehen und klingeln, traue ich mich überhaupt, die alles zu fragen und welche Antworten würde ich kriegen? Also es ist ja auch eine unheimlich einseitige Beziehung.
Ja.
Bei einer Freundin
stimmt.
Ist es so, wie nennt man das, reziprok?
Keine Ahnung.
Gegenseitig, meine ich. Also natürlich in der Krise, vielleicht redet dann nur die eine Freundin ganz viel, die andere hört zu. Aber irgendwann mal wird sie es auch mal umdrehen. Sonst ist eine Freundschaft sehr einseitig. Ne? Ja. Und in der Therapie ist es alles sehr einseitig.
Ja, das stimmt.
Und es ist alles auf eine zeitliche Begrenzung von Anfang an ausgelegt. Auch das würde eine Freundschaft die sein. Ja, also das ist künstlich und doch behaupte ich, zumindest ist mir wichtig, dass die Beziehung echt ist.
Ja.
Und ich behaupte auch, es funktioniert. Die kann echt sein und trotzdem immer mit dem Wissen, sie wird zeitlich begrenzt sein. Und dann darf man auch traurig sein. Ich war jetzt bei meiner letzten Therapie unheimlich traurig, zu sagen, sie hört jetzt auf.
Ja.
Und da haben wir viel drüber geredet auch.
Ja.
Und ich habe aber viel gelernt auch und verstanden darüber. Das sind halt eigentlich alle Sachen zeitlich begrenzt. Und nichts ist ewig, auch wenn wir es uns wünschen irgendwie. Und deswegen sind, das sind dann auch Themen, die hochkommen vielleicht in so einem Moment. Was würdest du einem Jugendlichen, einer Jugendlichen denn mitgeben oder raten, wenn sie das erste Mal zur Therapie geht und unheimlich aufgeregt ist?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich bewusst werden muss, dass es kein Verhör auf irgendeine Art und Weise ist. Also dass man nicht irgendwas Bestimmtes zeigen muss oder sein muss,
sondern dass
man wirklich einfach auch erstmal da ist, um sich kennenzulernen und dass man halt wirklich auch selber schauen muss, ob man sich wohlfühlt und genau, dass man es halt auch einfach sehr viel selber lenken kann und kontrollieren kann und dass man immer, wenn es einen auf irgendeine Weise überfordert, auch einfach Stopp sagen kann.
Genau, ja. Ich glaube, das sind Situationen, die man vielleicht auch gar nicht so kennt, ne? Also so in seinem Leben gibt es wenig Situationen, die man so vielleicht erlebt hat. Aber genau, würde ich auch total unterstützen. Es gibt da keinen Falsch. Also man kann nicht was falsch machen. Wenn eine Therapeutin oder ein Therapeut das so suggeriert, dann ist er oder sie die Falsche.
Ja.
Dann kann man gehen, würde ich sagen, weil da kann man nichts falsch machen. Und man kann das steuern, man kann selbst bestimmen, wie weit gehe ich, was will ich erzählen. Vielleicht kann man sich sowas tatsächlich vorher sehr bewusst machen, dass das ein Setting ist, wo ich im Idealfall ist es wertungsfrei. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied oft zu, wie ist ein Gespräch mit einer Freundin oder Eltern. Wenn es gut läuft, war das wirklich, ist es wertfrei und man hört mir zu und du kannst es bestimmen und du kannst auch sagen, darüber will ich heute nicht reden und das ist auch akzeptiert dann. Ja.
Ja, also zusammenfassend können wir auf jeden Fall festhalten, dass es halt super individuell ist, also dass man super viel selber lenken kann und kontrollieren kann, in welche Richtung es jetzt konkret in den Sitzungen geht und generell.
Ich würde gerne allen, die zuhören und vielleicht auch in Therapie sind und sich da manchmal fragen, wie mache ich das, würde ich gerne unheimlich viel Mut machen und geben, Sachen anzusprechen.
Mhm.
Also immer, wenn man irgendwie irritiert ist von irgendwas, würde ich sagen, frag nach und bring es ins Gespräch.
Ja, auf jeden Fall, weil die Therapie leidet auch unglaublich darunter, wenn man sowas nicht anspricht.
Ja, ja, genau. Also man selbst hat dann unheimlich viele Fantasien und vielleicht Ärger und Wut und ich selbst als Therapeut merke immer, dass es dann belebend ist und auch mich vielleicht aufrüttelt und mich nachdenklich macht. Und das kann man wirklich in allen Dingen machen auch. Man kann auch sagen, warum haben Sie die letzte Sitzung abgesagt? Was war los? Und ich finde auch, man kann sich trauen, alles zu fragen. Also die Therapeutin, der Therapeut kann ja auch sagen, da möchte ich nicht drüber reden.
Ja.
Also so, es gibt ja auf beiden Seiten die Erlaubnis auch zu sagen, das möchte ich nicht.
Mhm.
Aber ich finde, man kann alles fragen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte auch nochmal betonen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, wenn man darüber nachdenkt, dass man eine Therapie ausprobieren will oder machen will, dass man auf jeden Fall diesen Schritt geht, weil es sich halt super lohnt und halt einfach diese Probleme, auch wenn sie jetzt noch nicht so riesig sind, halt im Hintergrund super groß werden können.
Ja.
Und es halt, ja, wie gesagt, einfach wichtig ist, zu lernen, damit umzugehen und auch schön ist, irgendwie sich selber kennenzulernen.
Das ist unheimlich bereichernd, genau. Ich glaube auch, also wir können eigentlich nicht zu früh in Therapie gehen, sondern leider eher zu spät.
Wir sollten in Therapie gehen.
ja, hast recht. Genau, weil das auch manchmal gefragt wird, weiß nicht, ob ich jetzt gehen sollte oder ist es schon notwendig oder nicht. Das kann man auch in diesen ersten Gesprächen auch gemeinsam rausfinden. Und wenn nichts ist, ist auch super, dann kann man beruhigter wieder gehen. Und meine Erfahrung ist, die meisten kommen leider oft viel zu spät. Und wenn eine seelische Krise dann 2, 3, 4 Jahre schon ist, dann ist sie auch wie chronisch und oft viel, viel schwieriger, dann, dass es wieder besser wird.
Ja.
Genau, also mit Mut los und sich auch unterstützen lassen bei der Suche, weil die Suche ist oft echt mit das Anstrengendste.
Ja, auf jeden Fall.
Viele E-Mails immer wieder schreiben, anrufen, draufsprechen. Also mich als Therapeut begeistert es immer, wenn junge Menschen von sich aus auch schreiben. Da bin ich immer viel eher zu überreden, ein Plätzchen frei zu machen, als wenn Eltern sich melden. Aber ich verstehe auch, dass es manchmal nicht anders geht. Ah, und aufs Bauchgefühl nochmal hören, auch wenn ein Bauchgefühl irren kann. Aber wenn du das Gefühl hast, du kommst mit der Person nicht klar, dann würde ich dem folgen und sagen, ich muss jemand anderen suchen.
Ja.
Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.